Verse aus dem 84. Psalm und ich möchte diese Verse mit dem Thema überschreiben, ganz einfach hier oben, es ist bereits erschienen, glückliche Menschen. Ich finde es auch übrigens heute einen glücklichen Zufall, dass gerade Margret und Silke, wo seid ihr? Ich muss euch im Visier ein bisschen haben jetzt. Margret sehe ich und wo ist Silke? Silke? Ah ja, gut. Komm ruhig auch nach vorne ein bisschen, wenn das irgendwie geht. Dass sie nämlich nach der Zeit ihrer Gefangenschaft unter uns sind. Ich denke, sie sind glücklich, zumindest haben sie es vorher gesagt. Glücklich, dass sie wieder frei sind. Und wir sind alle auch glücklich, dass sie unversehrt ihre Freiheit erlangt haben. Und somit habe ich gedacht, widme ich euch diese Predigt, ganz besonders euch beiden, mit diesem Titel Glückliche Menschen quasi als Willkommensgruß für euch beide. Der Psalm 84 ist ein Freudenpsalm und er kam folgendermaßen zustande. Die Pilger waren unterwegs, ja immer wieder nach Jerusalem auf diesen Tempel oder zu diesem Tempel in Zion. Und es waren ganze Familiensippschaften, die hier zusammenreisten. Und an jedem Rastplatz ist die Schar dieser Pilger größer geworden. Und oft hatten sie eine lange, gefahrvolle Reise hinter sich. Und als sie dann ja nach Jerusalem hinauf, liegt ja auf dem Berg, kamen dann besonders auf diesen Berg Zion mit diesem Tempel und sahen dann dieses fantastische, prachtvolle Gebäude, da waren sie überwältigt. Und haben dann in dieses Lied eingestimmt, Psalm 84, so fängt es an. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen, oder nach Hoffnung für alle, Herr du Gott über Himmel und Erde, wie sehr liebe ich deinen Tempel, den Ort, an dem du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten, ja ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Heiligtums zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Herr, du Gott über Himmel und Erde, du bist mein König und mein Gott. Das haben die Vorsänger, Söhne Koras und wie sie alle hießen, gesungen. Und da haben die eingestimmt in diesen Jubel- und Freudengesang. Und als ich dann weitergelesen habe in diesem Psalm 84, wird dreimal beschrieben, Kennzeichen glücklicher Menschen. Und ich dachte sofort an die Bergpredigt, die ja so beginnt mit diesen sogenannten Seligpreisungen. Das sind da ein paar mehr. Aber hier finden wir drei Aussagen über glückliche Menschen. Es sind wie die drei Seligpreisungen im Psalm 84. Ich möchte beginnen mit der ersten Aussage im Vers 5. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Man könnte es auch anders übersetzen. Überaus glücklich zu preisen sind die Menschen, die in deiner Nähe, in deiner Gegenwart wohnen, die bei dir sind. Wohnen ist auch möglich zu übersetzen mit Leben. Die mit dir leben. Im Alten Testament, viele wissen das, war ja in dieser Wüstenzeit, das Volk Israel ist ausgezogen aus der Gefangenschaft, war diese Stiftshütte in der Wüste die Wohnstätte Gottes. Und dann später der Tempel in Jerusalem, diese irdische Wohnstätte Gottes. Und deshalb zogen ja auch immer diese Pilger dorthin, doch wohnen konnten meines Wissens ja nur diejenigen, die dann auch im Haus Gottes bedienstet oder angestellt waren, die Priester, die Leviten und so weiter. Und all die anderen, die hatten da ja nur solche quasi spontanen Erfahrungen der Gegenwart Gottes. Wie gut ist es zu wissen, dass wir, die wir im neuen Bund leben, als Kinder Gottes allezeit im Haus Gottes leben dürfen. Warum ist dieses so? Nicht, weil wir hier in erster Linie ein schönes Gebäude haben, da freuen wir uns drüber, oder weil es andere Kirchen oder Gemeindehäuser gibt. Nein, das Haus Gottes ist nicht aus Stein, aus Holz oder irgendwelchen anderen Baumaterialien, sondern es ist ein geistliches Haus. Und die Bibel sagt, dass wir selbst Haus oder Tempel Gottes geworden sind, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Ist es so? Durch die Wiedergeburt werden wir selbst zu einer Wohnstätte Gottes. Das ist doch fantastisch. Das finde ich begeisternd. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16, lesen wir das nochmal. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Hier ist es noch einmal deutlich ausgedrückt. Es gibt andere Aussagen, Epheserbrief, Kapitel 2, glaube ich, 22 und 1. Petrusbrief, wo es heißt, wir sollen als lebendige Steine uns auferbauen zu einem geistlichen Haus. Also offensichtlich im Neuen Testament etwas völlig anderes. Wir können die Gegenwart Gottes genießen, ja, ihr gewiss sein, egal wo wir gerade sind und wo wir uns aufhalten. Das heißt also nicht nur, wenn wir tatsächlich zu einem Gottesdienst zusammenkommen oder wie viel braucht man für einen jüdischen Gottesdienst? Ich glaube, 7 Männer müssen da sein, gell? Und dann ist es eigentlich, bitte? 10, also vielen Dank. Ein Israel-Kenner. Ich glaube, beim Verein sind es 7, gell? Müssen da sein, damit man einen Verein gründen kann. Nein. Egal wo du bist und wenn du sagst, hier ist tote Hose, hier ist kein Christ weit und breit, du darfst trotzdem wissen, der Herr ist hier. Warum? Er ist sogar in mir, sagt die Bibel. Es gab ja mal eine Diskussion von Jesus mit dieser samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Johannes 4 können wir das nachlesen. Und der Herr hat ihr ja ganz viele Dinge gesagt, die alle gestimmt haben und irgendwie aber war sie noch nicht so ganz überzeugt und hat dann angefangen eine theologische Diskussion, tatsächlich den kürzeren gezogen, ganz klar, anbeten, die einen beten da an und wir beten doch ganz woanders an. Und dann sagt der Herr diesen bezeichneten Satz, Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn, wie anbeten, im Geist und in Wahrheit anbeten. Also nicht in einem bestimmten Ort, sondern im Geist und in Wahrheit. Und das hat was mit unserer persönlichen Einstellung und Haltung viel mehr zu tun. Und nicht so sehr ist es gebunden an Raum oder an Zeit. Selbst in Kabul, jetzt komme ich zum ersten Mal besonders zu euch, in dem Gefängnis war unser Herr. Ich glaube, Silke, du warst es vor, dass du hast es so deutlich nochmal erwähnt. Ich weiß es genauso von Margit und den anderen, mit denen ich an diesem geheimen, den dürfen wir nicht sagen, diesen Ort, an dem ihr ja war die letzten 2 Wochen, seid ihr immer gefragt worden, wo war denn das eigentlich? Ja, da habt ihr uns so einiges ja schon erzählt. Und ihr habt erlebt, dass ihr auch dort nicht alleine wart, sondern dass unser Herr mit euch war. Ihr habt auch das getan, was hier steht, in diesem zweiten Teil, nämlich ganz einfach so quasi als logische Konsequenz, glücklich sind die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal Trauergesänge gesungen habt, aber das eine, was ich vorher da gehört habe, auch wenn es kein speziell christlicher Song war, aber das hat eher so nach etwas Positivem sich angehört. Vielleicht gibt es ja bald mal eine CD von den Gefängnisliedern. Das wäre ja was. Ich bin wirklich tief beeindruckt von dem, wie mir berichtet worden ist, dass ihr gesungen, Gott angebetet habt, Fürbitte für Afghanistan in dieser Zeit geleistet habt. Ihr wart vielleicht die einzigen zu dieser Zeit noch in diesem Land, die Christen waren und für dieses Land eingetreten sind. Das hat uns ja auch ganz stark motiviert, auch in der Fürbitte, auch für euch und für die ganze Situation. Die Frage also, willst du ein glücklicher Mensch sein? Es beginnt damit, dass du im Haus Gottes lebst. Das heißt, dass du Jesus Christus zum Herrn deines persönlichen Lebens, Lebenshauses machst. Dann wird sich etwas verändern bei dir und du wirst fast wie selbstverständlich auch zu einem Lobpreisenden werden, selbst wenn du sagst, ich kann nicht singen, ich kann kein Instrument spielen, ich bin gar nicht musikalisch. Du, darauf kommt es nicht in erster Linie an. Das heißt ja auch einmal im Herzen singen und spielen, wenn wir erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Aber es geht noch weiter. Lobpreis ist ja nicht nur eine Form von Lauten von sich zu geben, sondern im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 17 heißt es, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus Christus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das heißt, unser ganzes Leben ist geprägt von dieser Dimension, zur Ehre Gottes zu leben, das Beste für ihn hinzugeben, einzusetzen. Und da gibt es nicht die Dimension geistlich oder weltlich oder die Frage, ja, das ist säkular und das ist geistlich oder christlich, sondern alles hängt zusammen, weil es durchdrungen und durchwoben ist von dieser Dimension. Ja, ich will für meinen Herrn da sein, der schließlich alles für mich getan hat. Das zweite, Vers 6 bis zum Vers 8. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Wisst ihr, was mir dabei zunächst aufgefallen ist? Ganz merkwürdig, denke ich. Gehen fängt zunächst im persönlichen eigenen Herzen an. Habt ihr genau gelesen? Das heißt hier, bevor diese Menschen irgendwo hingehen, gibt es erstmal in ihrem Herzen geebnete Wege. Gehen fängt im Herzen an. Nämlich Gottes Wege im Herzen. Luther sagt es so, die von Herzen dir nachwandeln oder nachfolgen. Zu diesen Wegen Gottes im Herzen gehört diese Aussage dann, die ihre Stärke in dir haben. Was bedeutet es, die Stärke Gottes in sich zu haben? Wir alle sind mehr oder weniger humanistisch geprägt nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Eigentlich gar nicht so verkehrt die Aussage, weil sie motiviert uns ja, selbst auch aktiv zu sein, die Dinge in die Hand zu nehmen, sich nicht nur bedienen oder von den Umständen abhängig zu sein. Doch es gibt ein großes Aber hinter dieser Aussage. Wir alle kennen noch Situationen, denen es nicht ausreicht. Das heißt Grenzsituationen, in denen wir mit unserem Latein, mit unserem Können, mit unserer Erfahrung, mit unseren Kontakten, Beziehungen etc. am Ende sind. Und dann fordert uns die Bibel auf, eben jetzt nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, nicht zu kapitulieren, sondern die Bibel fordert uns dann auf zu sagen, und jetzt vertraue mir. Setz mein Vertrauen in mich. Halte mich für deine Stärke, wenn du schwach bist. Halte mich für deine Zuversicht, wie wir es vorher auch gesungen haben. Ein bekannter Theologe, Erich Sauer, er hat dazu Folgendes gesagt. Wir leben in einem Spannungsfeld zwischen unserer eigenen Ohnmacht und Gottes Allmacht. Und der Teufel ist dazwischen. Er hat aber keine Chance, wenn ich auf der Seite Gottes bin. Aber er hat leider noch Macht, wenn ich aus meiner Ohnmacht herauslebe. Ich denke, diese Erfahrung haben viele und die meisten von uns auch schon erlebt. Manchmal können wir uns noch ungemein anstrengen und versuchen dieses und jenes und im Grunde genommen merken wir packen es nicht. Deswegen geht es darum, dass wir uns entschließen, aus Gottes Kraft herauszuleben. Und wisst ihr, dieser Entschluss ist nicht nur ein einmaliger Entschluss, sondern ähnlich wie, glaube ich, Margret es uns vorher gesagt hat, dieser Entschluss, man muss sich täglich neu dafür entschließen, zu sagen, ja Herr, ich vertraue nicht auf mich. Ich habe nicht, wie es auch in Jeremia 17 so deutlich steht, ich vertraue auch nicht auf andere Menschen. Da heißt es sogar, verflucht ist der auf Fleisch oder heißt auf Menschen vertraut. Aber gesegnet ist der, der auf Gott vertraut. Manchmal ist es auch nötig, wirklich zu kapitulieren, die Segel zu streichen und zu sagen, ja, Herr, ich pack's nicht. Gerade nach solchen verzweifelten Anstrengungen und diese Dinge dann einzustellen und Gott für unseren starken Arm zu halten. Wie gesagt, es ist oft eine bewusste Entscheidung, die dann nötig ist, gerade in der aktuellen Situation. Und dann merkt man, wenn man dieses getan hat, oft kommt dann als erstes erst einmal Frieden ins Herz, weil man merkt, ach, ich bin ja im Grunde genommen geborgen in der Hand Gottes. Er ist doch da. Das Erste, was wir betrachtet haben. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Egal auch, was um mich herum passiert, ich weiß, er ist da und er hat einen Weg. Und dann sind wir bei den Auswirkungen. Die Pilgerreisenden konnten sich gut daran erinnern, denn auf ihrer langen Reise waren sie oft in solchen Tälern. Hier wird es mit Tränentälern beschrieben. Das sind also nicht diese Tränensäcke unter den Augen. Das sind bei manchen ja auch schon ganz schöne Täler. Nein. Sondern es sind wirkliche Täler. Das heißt, von der Dürrheit, von der Dürre ausgegrabene Flüsse. Und da war es nicht so leicht rüberzukommen. Richtige tiefe Furchen, die diese Trockenheit verursacht hat. Eigentlich sind Tränentäler Orte, wo es keinen Ausweg gibt, wo es nichts mehr zu hoffen gibt. Ihr seid durch solche Tränentäler gegangen. Aber ihr habt auch erfahren, wie ihr durchgekommen seid, weil die Voraussetzungen, diese gebahnten Herzenswege zuvor auch erfahren habt oder in euren Herzen habt. Uns alle werden Tränentäler nicht erspart bleiben. Nicht heißt das, dass wir alle nach Kabul ins Gefängnis kommen werden. Aber wir werden, und viele haben das auch schon erfahren, schwierige Zeiten immer wieder durchmachen müssen in unserem Leben. Keiner kann sagen, bei mir geht es immer nur auf der Hochstraße des Lebens. So im Psalm 23 ja auch. Es kommt auch dieses Tal des Todes. Aber dort genauso zu erfahren, dass der Herr da ist und er wird sein Wort erfüllen, so wie es hier steht, Quellen brechen aus der Dürre hervor. Diese Tränentäler werden zu Quellorten, Licht inmitten der Finsternis, Hoffnung anstelle von Verzweiflung. Und dann heißt es ja im Vers 8, sie gehen von Kraft zu Kraft. Ich habe spontan an Jesaja 40, 28 gedacht, wo es heißt, die auf den Herrn, wie geht es weiter, harren, bekommen neue Kraft. Und was werden sie dann? Werden sie auffahren mit Flügeln wie Adler und so weiter. Also auf den Herrn zu vertrauen. Und dieses Harren heißt ja eigentlich dieses Dranbleiben. Nicht nur mal einmal so instantmäßig, sondern dranbleiben. Die werden immer wieder neu diese Kraft bekommen. Und dann heißt es auch, sie erscheinen vor Gott in Zion. Und das heißt, sie werden ans Ziel kommen, das Gott ihnen gesteckt hat. Das ist für mich mutmachend. Gott bringt uns durch. Doch nicht nur irgendwie gerade so, dass wir durchkommen, sondern sogar das Leben und Segen für andere daraus entstehen können. Und dann glaube ich auch noch, haben Tränentäler natürlich eine positive pädagogische Wirkung. Wir nehmen zu an Reife, an Erfahrung. Wir werden lebenstüchtig durch solche Situationen auch. Die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten. Wir wissen nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wie Gott diese ganze Situation, die war, mit den Inhaftierten, sowohl den Ausländischen wie den Einheimischen, wie er sie benutzen wird. Aber wer weiß, vielleicht ist es eine Situation oder eine Erfahrung, in eine größere Dimension hineinzukommen, gerade auch was die Aufbauarbeit in Afghanistan angeht, dass dieses Werk noch mehr gebraucht wird, um Segen und dort wirken zu können unter diesen Menschen dort in diesem so zerschundenen Land. Jetzt bin ich bei der dritten Seligpreisung. Ganz am Ende heißt es, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Aber ich möchte schon lesen nach der Hoffnung für alle ab Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns. Niemand ist so gut zu uns wie er. Durch ihn gelangen wir zu hohem Ansehen. Wer rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Hier kommt noch einmal etwas zum Ausdruck mit diesen Herzenswegen. Tatsache ist doch, ich kann jemand nur wirklich vorbehaltlos vertrauen, wenn ich jemanden kenne, wenn ich weiß, diese Person ja, ist integer. Ich bin mir also irgendwo sicher, das ist eine positive Beziehung zu dieser Person. Und deshalb gibt es hier noch einmal einige Hilfen dazu, wirklich Gott zu vertrauen. Wir bekommen Einblick in seinen Charakter, in sein Wesen. Das erste war ja, Gott ist Sonne und Schild. Diese Pilger, die unterwegs waren nach Jerusalem, sie brauchten beides. Die Kälte würde sie lähmen, würde sie erfrieren lassen, deshalb brauchten sie die Sonne. Und die Feinde, die es auch viel gab, die hätten sie vernichtet unterwegs, deshalb brauchten sie Schutz. Dann, niemand, hieß es hier, ist so gut zu uns wie er. Sind wir davon völlig überzeugt, dass Gott wirklich gut ist? Oder schwirrt irgendwo so ein komisches Gottesbild in unseren Gedanken rum? Naja, Gott lässt uns irgendwie so spezielle Wege gehen, dass wir, was weiß ich, irgendwas lernen, was so ganz problematisch ist. Wir sollten völlig überzeugt sein, aufgrund dessen, was uns die Heilige Schrift und Jesus, er hat uns ja den Vater in vollkommener Weise offenbart, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Das hilft uns, gerade auch in schwierigen Zeiten. Dann heißt es hier, wir gelangen durch ihn zu hohem Ansehen. Klar, wir wissen, wir sollen uns nicht selbst erhöhen, sondern der Herr soll uns erhöhen. Ich kenne alle Menschen oder die Menschen, die ich kenne in der Bibel, sie gingen, bevor sie Gott erhöht hat, alle durch schwierige Zeiten. Das Paradebeispiel ist der Josef, an den dachten wir ja auch oft, als er im Gefängnis war. Er musste auch ins Gefängnis und er war noch ein paar Jahre länger dort. Aber dann wurde er erhoben bis hin zum Berater des Pharao. Er hat vieles bestimmt gelernt in dieser Situation. Aber wisst ihr, auch wenn wir vor Menschen nicht erhoben werden, in dieser irdischen Weise, wie heißt es doch, wir sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also wir sind erhoben bei Gott. Wir sind von ihm geachtet, geehrt, anerkannt. Deswegen hat Jesus uns mit einem teuren Blut, in seinem teuren Blut, mit einem hohen Preis erkauft. Wir sind Königskinder. Wir sind angesehen, wertgeachtet, auch wenn das manchmal nicht so gesehen wird von anderen Menschen, die um uns herum sind. Und dann zum Schluss heißt es hier, er lässt uns nie zu kurz kommen. Ich möchte hier ganz besonders dieses betonen, dass wir manchmal damit Mühe haben, sagen, wenn ich mich Gott wirklich ganz hingebe, dann habe ich mit gewissen Beeinträchtigungen zu rechnen. So ein versteckter Vorwurf. Wir sollen uns nicht ausnutzen lassen und all diese Dinge. Ich denke, es geht darum, wirklich eine lautere Herzenshaltung zu bewahren. Gott meint es gut. Und er will, dass du nicht zu kurz kommst. Selbst wenn du sagst, Herr, hier ist mein ganzes Leben. Es gehört dir vorbehaltlos. Für Paulus war es eine Auszeichnung, dass er sich Sklave Christi nennen konnte. Diesen gleichen Begriff, der ja so negativ auch behaftet war. Und trotzdem konnte er voller Überzeugung sagen, Herr, ich bin dein Sklave, ich gehöre mit Haut und Haare, mit Leib und Leben dir. Gottes Wort sagt doch auch im Neuen Testament, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wie geht es dann weiter? Alles andere wird uns dann hinzugefügt werden, was wir benötigen. Und das sind die ganzen Dinge dann aufgezählt. Er lässt uns nie zu kurz kommen. Glücklich die Menschen, die Gott vertrauen. Deswegen denke ich, der Schlüssel ist nicht zu murren, klagen oder sich aufzulehnen, sondern wirklich dieses festzuhalten. Gott meint es gut mit mir. Er hat mich nicht verlassen. Ich bin ihm wertvoll. Ich bin ihm wichtig. Jesaja 43, kostbar in seinen Augen. Willst du ein glücklicher Mensch sein? Dann vertraue auf den Herrn. Vertraue ihm nicht nur für die nächste Klassenarbeit oder Klausur, die zu schreiben ist, zu sagen, oh Herr, ich habe ein Problem, sondern vertraue ihm dein ganzes Leben an. Bruder mit Verpackung, alles, was dazugehört. Nicht nur die schwierigen Situationen, teile mit ihm dein ganzes Leben. Und ich kann dir eines sagen, es wird spannend. Das haben uns die beiden hier vorgemacht. Es kann spannend werden, wenn wir sie gefragt hätten vor einem Jahr, ihr geht nach Afghanistan oder nach Pakistan, naja, Margret im Büro und Silke in einem anderen Bereich dort gearbeitet. Aber dass es so spannend ausgeht, also wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Also ich weiß von einem, der hat mal gesagt, Herr, ich würde dir mein Leben so sehr geben, aber ich kann es nicht brauchen, wenn es langweilig ist. Also spätestens nach den Erfahrungen, die wir jetzt hier haben, haben wir gemerkt, es gibt wirklich spannende Momente. Vielleicht nicht jeden Tag. Und im Gefängnis war es auch nicht jeden Tag spannend. Margret, da gab es auch dann Routine. Sie haben die saubersten Toiletten von ganz Kabul gehabt. Das habe ich mir noch gemerkt. Sie haben als ein Hygieneprogramm dort aufgefahren, das sich wirklich gewaschen hat im wahrsten Sinne des Wortes. Aber darauf kommt es an. Schwere Arbeit, siehst du? Glückliche Menschen. Willst du ein glücklicher Mensch sein? Dann stell dir jetzt doch diese Frage. Wohnst du wirklich im Hause Gottes? Nicht bist du heute Morgen im Gottesdienst, das meine ich nicht. Sondern wohnst du im Haus Gottes? Das heißt, weißt du, dass Jesus in deinem Leben wohnt? Dass er der Herr ist? Hast du ihm dein Leben anvertraut, die Führung deines Lebens? Lass uns aufstehen zusammen. Herr, wir danken dir, dass es gut ist, in deinem Haus zu wohnen, mit dir zu leben, Herr. Lass es uns so deutlich von deinem Wort her vor Augen gestellt, Herr, was die Kennzeichen darin sind. Herr, ich möchte jetzt beten für ganz besonders diejenigen, die ja damit Mühe haben, vielleicht auch manchmal deine Wege nicht verstehen. Herr, und doch geht es immer wieder darum, sich dir neu anzuvertrauen. Und ich empfinde einfach so, dass ich doch diese Frage stellen sollte. Zunächst einmal auch an diejenigen, die vielleicht schon Jesus kennen, sagen, Jesus, ja, ich habe dich aufgenommen in mein Leben. Ich weiß, dass du da bist. Die aber gemerkt haben, irgendwie hat sich da sowas eingeschlichen, sowas an Misstrauen, sowas an, naja, ich weiß nicht, so etwas, ja, dieses Kindliche und auch dieses Ursprüngliche verloren gegangen ist. Und ich möchte euch ganz besonders auffordern, hier wieder diesen Schritt zu gehen, sich zu entscheiden an diesem Punkt, auch vielleicht in dieser aktuellen Situation, sagen, Herr, wenn ich auch nicht alles verstehe, aber ich will mich neu dir anvertrauen. Ich will neu mein Leben auf dich ausrichten, auch in einer aktuellen Situation, mit der du vielleicht kämpfst und ringst. Gibt es hier vielleicht jemanden, für den ich hier beten kann, der genau weiß, das ist auch so etwas, mit dem ich mich sehr stark beschäftige? Heb kurz deine Hand, damit ich einfach weiß, ob da einige sind. Ja, vielen Dank, okay. Ja, gut, vielen Dank.